wenn wir heute unsere Smartphones entsperren, geht es euch da auch so, dass ihr mit einer Flut von Informationen, Meinungen und Botschaften konfrontiert werdet? Die Nachrichten, soziale Medien, Blogs, Podcasts, alle beanspruchen unsere Aufmerksamkeit und behaupten, die Wahrheit zu kennen. Und es fällt uns, und ich sehe es auch mit Besorgnis bei manchen Jugendlichen, zunehmend schwer zu unterscheiden, was ist nun wahr? Was ist wichtig? Woran sollen wir uns orientieren? Was trägt wirklich? Diese Frage ist nicht neu. Vor fast 2000 Jahren befand sich die junge christliche Gemeinde in Ephesus in einer ähnlichen Situation. Ephesus war damals eine pulsierende Metropole an der Westküste der Türkei, war ein Schmelztiegel der Kulturen und Religionen. Sie muss einen prächtigen Tempel gehabt haben, und zwar den Tempel der Artemis. Und sie zog viele Pilger aus der ganzen antiken Welt an. Philosophen diskutierten auf Marktplätzen. Kaufleute, die brachten nicht nur die Waren mit sich, sondern auch Ideen aus fernen Ländern. Eine Multikulti-Stadt, würden wir heute sagen. Und in diesem Umfeld hatte Paulus mehrere Jahre gewirkt und eine christliche Gemeinde gegründet. Doch nun, einige Jahre später, war diese Gemeinde in Gefahr. Falsche Lehrer verbreiteten falsche Botschaften, auch die vom Evangelium ablenkten. In diese Situation schreibt Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus diesen Brief, den er in Ephesus zurückgelassen hatte, während er selbst weiter nach Mazedonien gereist war. Timotheus sollte gegen falsche Lehren vorgehen und die Gemeinde anleiten. Paulus möchte ihn ermutigen, nicht aufzugeben und den Menschen dennoch, die auch gleichgültig oder sogar ablehnten, reagierten, diesen Menschen dennoch die christliche Botschaft zu verkünden. Ich lese Worte oder Verse aus dem 1. Timotheus 1, Abvers 11, nach der Übersetzung Neues Leben. Diese Lehre beruht auf der Botschaft von der Herrlichkeit Gottes, die unser großartiger Herr mir in seiner Gnade anvertraut hat. Wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat, obwohl ich ihn früher verachtet habe. Ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Doch Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus kam in die Welt, um Sünder zu retten, und ich bin der Schlimmste von allen. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Ehre und Ruhm gehören Gott allein, dem ewigen König, dem Unsichtbaren, der nie stirbt und der allein Gott ist, in alle Ewigkeit. Amen. Vielleicht wundert ihr euch, dass ich diesen Predigttext hatte. Ich hatte ihn einmal schon in der Vorbereitung, aber er ist auch ganz speziell mein Text geworden. Weil ich mit diesen paar Versen auch meine Probleme hatte. Oder wann ich es nicht verstehen konnte. Aber da komme ich noch einmal später dazu. Paulus begegnet uns hier nicht als der große Missionar oder ein Kirchenvater, sondern als ein begnadigter Sünder. Und er nimmt uns mit hinein in sein persönliches Bekenntnis, das bis heute Herzen bewegt. Er schreibt: Wie dankbar bin ich Jesus Christus, unserem Herrn, der mich auch als vertrauenswürdig erachtet und in seinen Dienst berufen hat. Paulus beginnt mit Dankbarkeit. Er blickt zurück, nicht auf seine Erfolge, sondern auf seine Unwürdigkeit. Diese Worte zeigen uns, dass Paulus in seinem missionarischen Dienst nicht irgendeine Karriere suchte, sondern hineingenommen wurde durch göttliche Berufung. Er beginnt mit Dankbarkeit und dieser Dank kam aus einem Herzen, das verändert wurde. Er verschweigt es auch nicht. Jesus Christus hat ihm die Kraft gegeben und ihn verändert. Paulus lebt aus dieser Kraft, nicht aus Stärke und Erkenntnis, sondern weil er diese Kraft in sich spürt. Und darüber ist er dankbar. Beim Überlegen über diesen Text stellte ich mir die Frage: Wie dankbar bin ich denn heute noch Jesus? Ist nicht irgendwie alles alltäglich geworden? Drücke ich meinen Dank überhaupt noch aus? Gibt es Dankbarkeit noch in meinem Leben? Finden wir noch Worte dafür? Paulus erinnert uns an seine Vergangenheit als Verfolger der Gemeinde. Und ich denke, wir kennen seine Bekehrungsgeschichte. Er war, bevor Jesus Christus begegnet war, ein eifriger Pharisäer, der die Christen verfolgte, sie sogar ins Gefängnis bringen ließ und ihrer Hinrichtung zustimmte. Er war jemand, der Gottes Namen verunglimpfte, lächerlich machte. Ein Mensch, der die Christen verfolgt hat, der Gewalt gegen Gottes Volk angewendet hat und dem es egal war, ob er anderen damit Unrecht und Gewalt angetan hat. Er verschweigt uns seine Schuld nicht. Im Gegenteil. Ich war einer, der Gott verhöhnt hat, der aktiv gegen die Gemeinde war, der Menschen verfolgt hat. Und doch, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Barmherzigkeit ist so ein Wort, was wir heute kaum noch in unserem Sprachgebrauch finden. Aber Barmherzigkeit bedeutet doch, du wirst verschont und geliebt, obwohl du es nicht verdient hast. Und das war die Begegnung mit dem Heiligen Geist, die Paulus vor Damaskus erlebt hat. Paulus steht nicht als Verurteilter da, sondern tritt der Barmherzigkeit Gottes gegenüber. Und er erklärt uns auch, warum er diese Barmherzigkeit für sich in Anspruch nimmt, weil ich es unwissend getan habe im Unglauben. Paulus hatte religiösen Eifer, aber keinen Glauben. Er war überzeugt von dem, aber verloren. Erst durch Christus wurde ihm gezeigt, was Wahrheit und Gnade wirklich bedeuten. Gott kam ihm nahe und diese Begegnung hat ihn komplett verändert. Vielleicht kennen wir Menschen, die Gott bekämpfen mit Worten, mit Spott, vielleicht sogar mit Hass. Oftmals hören und lesen wir ja auch in den Missionsberichten, zum Beispiel der Karmelmission, davon. Aber Gottes Barmherzigkeit ist auch für sie da. Niemand bleibt dem gegenüber verschont. Gott tritt auch diesen Menschen gegenüber. Und eine Umkehr bleibt möglich. Und er erklärt auch, warum, aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe zu Christus selbst. In den Übersetzungen gibt es ja hier und da mal Erklärungen, was so Worte bedeuten. Dieses griechische Wort für Gnade kann man auch sagen überströmend, überfließend, maßlos, reich. Diese Gnade ist nicht knapp bemessen, die ist nicht irgendwie abgezählt, sie ist überschwänglich. Und was bringt uns heute noch diese Gnade? Gnade bedeutet, dass wir etwas Gutes geschenkt bekommen, das wir nicht verdient haben. Es ist ein Geschenk, einfach so, ohne Bedingungen. So ist Gnade bei Gott. Wir alle machen Fehler, manchmal auch am Ziel vorbei. Aber Gott sagt nicht, erst wenn du perfekt bist, nehme ich dich an, sondern ich liebe dich schon jetzt und ich will dir vergeben, einfach weil ich dich liebe. Und dann wird nicht nur die Schuld vergeben, sondern unser Herz erneuert. Der Glaube ersetzt die Zweifel und Liebe ersetzt den Hass. Paulus wurde durch die Begegnung neu geschaffen. Und dann kommt der Satz, der auch mein Leben bewegte. Und was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten, und ich bin der Schlimmste von allen. Viele Jahre dachte ich, Paulus. Und auch beim Bibellesen ging es uns schon so, dass wir sagen, oh, was hebt er seine Unwürdigkeit oder sein Schlimmstes, er ist der Schlimmste von allen in den Vordergrund. Doch ich habe eine neue Sichtweise drauf bekommen. Paulus möchte uns nämlich damit Hoffnung und Mut machen, dass auch wir Veränderung erfahren dürfen. Nicht Jesus kam, um gute Menschen zu bestätigen, sondern er kam, um Sünder zu retten. Paulus spricht hier über sich selbst, über seine Vergangenheit als Verfolger der Christen, als Gegner Gottes. Und dann sagt er, Gott hat mich trotzdem gerufen, nicht weil ich gut war, sondern weil seine Gnade größer als meine Schuld war. Das ist dieses Evangelium, die gute Nachricht, die Botschaft. In diesem einfachen Satz fasst Paulus eigentlich die gesamte Heilsbotschaft zusammen. Und sie richtet sich auch heute noch an uns, weil wir sind alle Sünder und bedürfen der Rettung. Wir müssen nicht perfekt sein, um zu Gott zu kommen. Wir dürfen so kommen, wie wir sind und erleben, dass er uns verändert. Und wenn wir Paulus anschauen, dann sehen wir, dass nicht nur sein Verhalten irgendwie verändert wurde, sondern sein ganzes Wesen sich neu darstellt. Diese Gnade Gottes, sie schenkt Glauben, wo vorher Unglaube war, und Liebe, wo früher Verachtung war. Dafür kam Jesus in die Welt, nicht um gute Menschen zu belohnen, sondern um Sünder zu retten. Und je näher wir uns in die Gegenwart Gottes geben, desto deutlicher erkennen wir auch unsere Sündhaftigkeit und Abhängigkeit von seiner Gnade. Bei diesem Satz hat mich lange das "Ich bin der Schlimmste" gestört. Doch es ist dieser Satz nicht als Rang oder Einstufung auf der Skala gemeint, sondern Paulus bezeugt damit, Wenn Gott mich retten kann, kann er jeden retten. Das ist tiefe Ehrlichkeit. Und wenn wir uns wie Paulus als die schlimmsten Sünder erkennen, dann werden wir anderen auch auf Augenhöhe begegnen können. Anderen, die genauso Sünder sind und denen wir von der Barmherzigkeit Gottes erzählen dürfen. Und wir brauchen uns nicht zu rechtfertigen, warum und weshalb wir manches jenes tun oder lassen. Ich möchte uns aufmuntern, nicht nur die Verfehlung zu sehen, sondern dass Jesus uns vergibt, uns gnädig anschaut und uns rettet, trotz unserer Schuld. Und dann spricht Paulus weiter: Aber Gott hat Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. Ich bin ein Beispiel für euch. Wenn Gott mit mir Geduld hatte, dann gibt es Hoffnung. Auch für uns heute noch. Er sieht sich selbst als lebendiges Zeugnis der Geduld und Gnade. Und damit erklärt er uns auch den tieferen Zweck seiner Bekehrung. Gott wollte an ihm, dem Schlimmsten unter den Sündern, ein Exempel seiner Geduld und Barmherzigkeit statuieren. Dieses Wort Vorbild, also mich als dem Ersten, es bezeichnet ein Muster oder ein Modell, das zur Nachahmung bestimmt war. Das griechische Wort drückt so viel aus wie: Es wird eine Schreibvorlage verwendet, auf dem die Schüler nachzeichnen und so das Schreiben lernen. Paulus sieht seine Bekehrungsgeschichte als Vorlage oder Muster, das zeigt, wie Gott mit Sündern umgeht. Wenn Gott den schlimmsten Sünder retten konnte, dann kann er jeden retten. Für mich kam bei der Vorbereitung auch noch einmal meine Lebensgeschichte in den Fokus. Ich bin in einem christlichen Zuhause aufgewachsen und von klein auf hörte ich die Geschichten von Jesus, lernte die Gebote, betete, ging regelmäßig in die Gemeinde. Glauben war für mich immer etwas Vertrautes, so selbstverständlich. Und ich glaube, es waren so in den Teenagerjahren, da war eine innere Stimme, die, und manchmal auch Stimmen von außen, das muss ich zugeben, die mir sagt: Du musst dich anstrengen, du musst gut sein, du darfst keine Fehler machen. Es war nicht immer laut, aber spürbar. Besonders wenn ich in der Schule oder im Freundeskreis versagte, wenn ich nicht die Erste war, die in den Schritt gegangen ist, wenn wir uns gestritten hatten, weil ich mich nicht gut genug gefühlt habe. Wenn Gott wirklich sieht, dachte ich damals, wie ich bin, da würde er mich ablehnen. Dennoch war ich weiterhin fleißig in der Gemeinde. Wir hatten auch gute Zeiten in der Jugend oder mit der Jugend. Ich las auch die Bibel, mehr unregelmäßig als regelmäßig. Doch innerlich hatte ich manchmal das Gefühl, da fehlt noch was. Ich muss besser werden. Und diese Gedanken haben mich bekleidet, haben mich belastet. Und dann gipfelte das Ganze in dem: Was ist eigentlich, wenn ich es nicht schaffe? Was, wenn ich Gott doch nicht genüge? Ich fühlte mich klein und überfordert. Und dann kam dieser Satz: Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Ich habe plötzlich begriffen, Gott hat mich nicht gerufen, weil ich perfekt bin und weil ich alles so toll kann. Er hat mich auch nicht berufen, weil ich viel vielleicht tat. Er hat mich berufen, weil auch ich ein Sünder bin, weil er mich liebt, so wie ich bin, auch mit allen meinen Fehlern und Schwächen. Es hat meinen Glauben verändert, von diesem Leistungsgedanken, du musst, du darfst, du sollst, durch die Gnade zu dem Glauben, bei dem ich heute bin, wo ich einfach so sein darf, wie ich bin. Nicht erst dann, wenn ich gut genug bin. Und ich weiß heute, Gott lässt mich nicht fallen, wenn ich Fehler mache. Ich darf mir auch selbst vergeben, wenn ich versage. Und ich darf mit all meinen Zweifeln und Fragen, meinem Scheitern zu Gott kommen, ohne Angst vor Ablehnung. Natürlich bin ich nicht perfekt. Sind wir alle nicht. Ich mache Fehler, ich habe Schwächen, aber ich weiß, Gottes Gnade reicht aus. Und es gibt mir in stürmischen Zeiten auch immer wieder Frieden und neue Kraft, meinen Weg mit ihm zu gehen. Die Geschichte des Paulus zeigt uns allen, dass niemand zu weit von der Gemeinde entfernt ist, von Gott entfernt ist, als dass er nicht gerettet werden könnte. Seine Geduld, sein Langmut sind so groß, dass sie unseren menschlichen Verstand übersteigen. Diese Geduld Christi mit Paulus, der wirklich aktiv verfolgt hat, darf uns heute eine Ermutigung sein, dass die Grenzen von Gottes Geduld nicht überschritten werden. Und sie darf uns Hoffnung geben für scheinbar hoffnungslose Fälle. Bei Gott ist nichts unmöglich. Der bitterste Gegner des Evangeliums, er wurde zu einem leidenschaftlichen Verfechter. Und ich freue mich, wenn Gott auch heute noch die härtesten Herzen erreicht. Beten wir weiter auch für Menschen, wo wir denken, es wäre so schön, wenn sie den Glauben Gottes hätten. Und erzählen wir von unseren Hoffnungsperspektiven, dass Gott heute noch wirkt. Und Paulus schließt diese Verse ab mit Lobpreis als Antwort. Ehre und Ruhm gehören Gott allein, dem König, dem Unsichtbaren, der nie stirbt und der allein Gott ist, in alle Ewigkeit. Am Ende steht Anbetung. Und angesichts der Gnade, die Paulus erfahren hat, kann er gar nicht anders, als dafür Gott zu danken, ihn zu preisen. Er preist ihn als den Unvergänglichen, den Unsichtbaren, als den einzig wahren Gott. Es ist mehr als ein Gefühl. Es ist ein klares Bekenntnis für ihn, Jesus ist der Retter. Und wir heute? Ich freue mich gleich auf die Zeit der Anbetung. Anbetung, Lobpreis, gesungen oder gesprochen, ist eine Antwort auf Gottes unfassbare Gnade und Barmherzigkeit, die uns in Jesus Christus begegnet. Und wir dürfen diesen Lobpreis nicht nur hier im Gottesdienst feiern, sondern in jedem Bereich unseres Lebens praktizieren. Lasst uns Gott die Ehre und den Preis geben, der ihm allein gehört. Nicht wir stehen im Zentrum, sondern Gott. Und Paulus sagt, aber dem Gott, dem ewigen König, dem allein sei Ehre, Preis und Anbetung in Ewigkeit. Amen. Ich möchte mit uns beten.